Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ich freue mich, Roman, endlich ist am Wochenende wieder Bundesliga. Bist du bereit dafür?
Hi Almut, frohes Neues müssen wir ja nicht mehr sagen, haben wir ja schon letzte Woche gemacht. Ich sag's dir trotzdem noch mal persönlich gerne.
Und, wie persönlich? Wir sind doch gar nicht persönlich,
ja,
heute.
Face to face und nicht nur face so. To face. Und ich freue mich auch auf die Bundesliga. Es war ja eine relativ kurze Winterpause, wo der Ball nicht gerollt ist. Und trotzdem kann es gerne wieder losgehen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war ja nicht so, dass zwischen den Feiertagen kein Sport gewesen ist. Ich habe immer rausgehört mit unseren ganzen Konversationen, dass du ein großer Dart-Fan bist und vor allem während der Weltmeisterschaft. Und du hast dazu sogar eine Anekdote. Also ich freue mich, dass du heute mal eine Anekdote erzählst. Komm, nimm uns mal mit. Was war los?
Genau, wir schaffen mal den Übergang von den fliegenden Pfeilen zum rollenden Ball, indem wir nochmal kurz rekapitulieren. Erstmal krass, wir haben, glaube ich, im Sommer viel über so 16-Jährige oder vor allem einen 16-Jährigen gesprochen mit Lamine Yamal, der dann irgendwann 17 geworden ist. Und jetzt hat es ein 17-Jähriger auch im Darts geschafft. Luke Littler, der in zwei Jahren zweimal ins Finale gekommen ist und hat sich jetzt gekrönt zum Darts-Champion. Ich habe gehört, so ein bisschen hast du es auch verfolgt, weil ich glaube, dein Mann ist auch so ein bisschen Darts-infiziert.
Ja, mein Mann hat sehr, sehr viel geguckt. Ich eingeschränkt. Ich habe, bevor ich Kinder hatte, habe ich immer sehr, sehr viel Darts auch geguckt. Zwischen den Feiertagen vor allem. Dieses Jahr war es so nachher ab Viertelfinale ein bisschen verfolgt, Halbfinale, Finale dann geguckt. Ja, und der Littler hat das durchgezogen und auch, würde ich sagen, sehr souverän.
Ja, total.
Aber zu deiner Geschichte, was hast du für eine Verbindung zum Darts?
Ja, genau. Warum hänge ich da immer drei Wochen ab rund um die Feiertage und gucke mir das intensiv an? Ich habe vor 15 Jahren, ich glaube, ganz viele Menschen in meinem Umfeld ziehen mich mit dieser Geschichte immer auf. Ich finde es aber okay. Vor 15 Jahren, als Max Hopp, der ja mittlerweile Sport1-Experte ist, aber ja immer noch ambitioniert ist und auch schon ein paar Mal WM gespielt hat, der ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich. Und wir haben in Rheinland-Pfalz und Hessen, oder eher in Hessen, ich in Rheinland-Pfalz, zusammen oder gegeneinander hin und wieder mal auf Turnieren uns gesehen. Und es gab ein Spiel, und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich 15 Jahre her, da habe ich tatsächlich mal ein Leck gegen ihn gewonnen. Also es ging, glaube ich, bis drei, diese kurzen Lecks immer bei diesen Jugenddarts-Turnieren. Es ging 3-1 aus, also ich habe das Spiel auch deutlich verloren, aber ich habe zumindest einmal ein Leck gewonnen und ich habe eigentlich gehofft, dass der Junge sich irgendwann mal zum Weltmeister kürt, dann wäre die Geschichte noch
aber
ein bisschen besser.
Hast du ein Leck oder ein Set gewonnen? Jetzt musst du nochmal.
Ein Leck tatsächlich, also es ging bis Best, es war immer Best of 5 Lecks, also es wird einfach, wer zuerst drei Lecks gewinnt.
Ach krass.
Und also ein Leck gewinnen und der Junge und jetzt Mann, der leider ein bisschen in der Krise ist, aber natürlich hochtalentiert war und ist, der hat schon da relativ gut gezockt. Von dem One-Hit-Wonder ist aber von mir leider auch nicht so viel übrig geblieben.
Aber vielleicht kann man dich ja dann irgendwann nochmal bei einer Promi-Darts-WM sehen oder so.
Vielleicht dich, dachte ich irgendwann mal.
Ich bin da, glaube ich, nicht so talentiert. Ich nehme lieber die Rundenspielgeräte. Aber ja, coole Geschichte, dass du mal gegen Max Hopp gespielt hast. Also dann ist das natürlich nochmal was anderes, damit zu fiebern, wenn man selbst auf Turnieren ja auch mal was gewonnen hat, nämlich einen Leck.
So ein bisschen so halb ambitioniert, sag ich mal. Aber davon ist wirklich nicht viel übergeblieben und ich habe es auch nicht verfolgt. Und mir fehlte dann das Talent, wie man jetzt sieht, wenn ich an der Scheibe spiele. Gibt es aber auch einen sinnvollen Übergang, weil du liebst ja die Überleitung auch immer, weil ich meine die ganze...
Du hast ja vorhin schon eine mit Lamine Yamal und sonst was dir hergeleitet hier.
Ja, natürlich, ich leite mir einen her heute zum Jahresstart oder früh im Jahr. Aber Tim Kleindienst zum Beispiel hat ja auch mitgemacht bei Elmar Paulkes Road to Ali Pally, also Elmar Paulke für alle, die ihn nicht kennen, die deutsche Dartsstimme überhaupt, mit dem ich dann auch mal rege im Austausch bin während dieser Weltmeisterschaften. Der musste, glaube ich, auch einmal das Trikot von Tim Kleindienst, unserem neuen Nationalstürmer, anziehen, das Gladbach-Trikot, weil er eine Wette verloren hat, weil Kleindienst ihn am Board geschlagen hat, so habe ich es, glaube ich, mitbekommen.
Oh, wow.
Und es waren auch viele Premier League-Spieler da, Luke Littler, großer Manchester United-Fan, Stephen Bunting, der Halbfinalist und jetzt Sieger der Promi-Darts-WM zusammen mit Ovo Mojela übrigens, um das auch nochmal kurz aufzufangen, großer Liverpool-Fan, also diese Verbindung zwischen Darts und Fußball Den muss man nicht lange suchen, die ist auch ohne meine Herleitung zu Lamine Yamal und Luke Littler relativ deutlich. Und deswegen werden jetzt wahrscheinlich auch einige Dartspieler dann wieder gespannt gucken. Gut, die Premier League lief eh die ganze Zeit, aber auch Herr Kleindienst ist dann ja wieder im Einsatz am Wochenende.
Na, auf jeden Fall, aber es ist ja auch kein Wunder. Jeder, der vielleicht mal ein Bild von einer vermeintlichen Players Lounge oder einem Aufenthaltsraum in der Kabine gesehen hat, da ist dann meistens ein Tischkicker drin. Da ist dann oftmals eine Dartscheibe drin und vielleicht gibt es noch so ein, zwei andere Sachen wie Playstation, Billardtisch oder Tischtennisplatte, manchmal auch in Mini, aber die Dartscheibe ist schon sehr, sehr oft dabei, weil sie nicht viel Platz wegnimmt und doch die Leute irgendwie zusammenholt und einen Wettkampf generiert.
Ich würde auch gerne mal, es gibt ja E-Sport, ich würde auch gerne mal so eine Darts-Bundesliga sehen mit jede Mannschaft schickt mal einen ins Rennen. Ja, Winterpause. Jeder Fußball-Bundesliga ist, schickt mal einen Vertreter. Oder Frauen-Bundesliga, die Vertreterin, wäre auch noch nett. Oder mixed.
Ja, alles möglich. Ja.
So, und jetzt bin ich.
Da sind wir. Jetzt bist du auf ein Thema gespannt, ich weiß. Ich freue mich richtig. Aber ich habe mir so überlegt, eine Winterpause hat ja immer was von so einem kleinen Reset-Button, den man entweder drücken kann oder dass man etwas doch verstärkt oder verbessert, was man sowieso schon gut macht. Und ich habe einfach nur mal so ein bisschen reingeschaut, welche Mannschaften, die jetzt gerade oben stehen, ja schon noch eigentlich unglaublich viel Potenzial haben. Wir haben ja vor der Winterpause gerade darüber gesprochen, über den BVB, der eine eklatante Auswärtsschwäche hatte. Haben sie jetzt mal gedreht mit einem Sieg. Also was heißt gedreht, sagen wir mal, in eine Richtung gebracht, dass sie vielleicht es mal schaffen, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen diese Saison. Falls sie denn erfolgreich sein sollten am Wochenende, am Freitag. Aber es gibt ja auch Mannschaften, wie zum Beispiel VfL Wolfsburg, Werder Bremen, vielleicht auch Mainz oder Heidenheim. Was haben die denn alle gemeinsam? Weißt du das?
Was die alle gemeinsam haben? Also wenn du jetzt Heidenheim weggelassen hättest, hätte ich gesagt, die haben alle irgendwie Hoffnung auf den Europapokal. Mhm. Heidenheim spielt es gerade, aber ansonsten finde ich, Heidenheim fällt ein bisschen raus. Aber du wirst sicherlich eine Idee haben, sonst hättest du mich nicht gefragt.
Ja, all diese Mannschaften stehen in der Auswärtstabelle deutlich weiter oben als in der Heimtabelle.
Ah, also das Anti-Dortmund. Ja mal,
genau, das Anti-Dortmund. Eigentlich gibt es ja immer so diese Vermutung, ne, Heimstärke, das Heimspiel ist ein Vorteil. Und die vier Mannschaften, die spielen halt lieber auswärts. Also selbst bei Heidenheim, siehst du es, die haben zwar von den Punkten nicht übermäßig viel Unterschied, aber dass du auswärts 6 Punkte holst und zu Hause nur 4, macht dich halt eine Auswärtstabelle auf Platz 12 und eine Heimtabelle auf Platz 18. Aber die natürlich die Könige der Auswärtstabelle sind, ist der SV Werder Bremen. Zweiter in der Auswärtstabelle. Also wenn die jetzt zu Hause auch noch gewinnen würden und gut spielen würden, dann würden sie den Europapokal auf jeden Fall sichern.
Das erinnert mich irgendwie daran, dass vor ein paar Monaten, glaube ich, Ole Werner über das ominöse Nebelhorn gesprochen hat, das ja relativ lange, ich weiß nicht, ertönt.
Still geblieben ist, ja.
Ich glaube, es waren auch ein paar Spiele, wo die dann zu Hause nicht mal getroffen haben.
Ja, waren's.
Also ich kann natürlich die Statistik jetzt auf die Schnelle nicht dazu zaubern, aber auch das zeigt ja, das hat dann einen Moment gedauert und ich glaube, es ist jetzt auch, man sieht es in der Tabelle, jetzt klopft
es. Also ich glaube, es hat sogar echt bis zum 8. Spieltag oder so gedauert.
Ja, hat es ja nicht gegen Leverkusen sogar geklappt. Nicht ganz verifiziert,
aber es war sehr, sehr lange, dass Werder Bremen zu Hause nicht getroffen hat.
Aber ich glaube, es hat dann sogar gegen Leverkusen geklappt zum ersten Mal.
Ja, genau, ich glaube bei dem 2-2.
Dementsprechend, also jetzt hat man gesehen, da stabilisiert man sich, aber da fehlen dir natürlich dann die ersten 3-4 Heimspiele erstmal. Das musst du dann erstmal aufholen, wenn du derzeit auswärts fleißig gepunktet hast. Wir haben, glaube ich, immer drüber gesprochen, dass Corona so ein Faktor war, wo man dann gemerkt hat, dass dieser Heimvorteil so ein bisschen schwindet, weil einfach diese Power der Fans nicht da ist, die nun mal zu Recht als 12. Mann, 12. Frau bezeichnet werden. Den Faktor hast du jetzt nicht mehr und dass das dann Mannschaften sind, die gerade oben relativ nah noch dran sind. Ich meine, Wolfsburg zu Frankfurt hat, glaube ich, 5 oder 6 Punkte, also von Platz 3 auf 10, 11, also das ist ja alles nicht weit weg. Bedeutet auch, wie du schon sagst, wenn die zu Hause diese Mannschaften noch 1, 2, 3 Punkte mehr gesammelt hätten oder mehr sammeln würden, wäre da noch viel mehr Potenzial drin.
Und wir hatten ja auch noch eine Mannschaft, ne, auf die du gerne setzt im Tippspiel mit St. Pauli, die eigentlich immer nur in Baden-Württemberg gewinnt.
Ja, das liegt natürlich an, das habe ich jetzt auch endlich mal rausgefunden, das liegt natürlich an Alexander Plessin, dem Trainer, der ja aus Stuttgart kommt. Ist ja klar, dass der ja, sagt, klar, meine Heimspiele will ich alle gewinnen in meinem Bundesland. Und gegen Heidenheim geht's ja auch noch, also nach Heidenheim, kann ich schon mal vorweg schicken.
Das ist dann aber für dich kein Hot-Take, das kann ich
doch,
schon sagen.
Doch, das wird ein Hot-Take.
Heidenheim zu Hause so schlecht.
Das wird mein Hot-Take, St. Pauli gewinnt in Heidenheim. Verrate ich jetzt schon mal für nächste Woche.
Oh, ja, der wird gut. Ja, aber wir haben ja darüber philosophiert, ne, als BVB, was könntest du machen, um auswärts zu gewinnen? Wir hatten ja tolle Ideen, aber was um Gottes Willen geht denn auch in einer Mannschaft vor, wenn sie zu Hause so schlecht ist? Ich meine, da ist doch alles, wie es sein sollte.
Ja, das sagst du jetzt so. Naja,
wenn du dich in deinem Heimstadion nicht wohlfühlst, ich kann das ja verstehen, weißt du, wenn du so in den vermeintlich unteren Ligen spielst und vielleicht ist dein Platz total schlecht. Also der ist einfach von Maulwurfshügeln durchsetzt. Vielleicht ist er auch total klein und du kannst da nicht richtig spielen. Und du hast vielleicht auch gar nicht so viele Fans, die dich nach vorne peitschen. Aber eigentlich sollte ja in jedem Bundesliga-Stadion der Rasen gut sein. Du hast auch eine, sagen wir mal, präzisere Norm eines Rasenplatzes. Also du kannst halt nicht so riesengroße Unterschiede in der Größe haben wie im Nicht-Profi-Fußball. Dass dich dann die Heimfans nicht dazu bewegen, mehr Punkte zu sammeln, finde ich verrückt.
Vielleicht fühlen alle wie Olli Kahn, der sagt, am wohlsten fühle ich mich, wenn ich in Stein komme und alle hassen mich.
Okay, ja.
Das ist natürlich möglich. Ich bin wieder dabei, wie kannst du das quantifizieren? Wie sehr kannst du es schaffen, diese These oder diese Theorie zu stützen, rational erklären? Du musst, also klar, du kannst es schaffen, indem du guckst, wo haben die denn auswärts gespielt und wen hatten die zu Hause? Hat Heidenheim jetzt beispielsweise Bayern, Dortmund, Frankfurt und Leipzig zu Hause und auswärts spielen sie in Kiel bei St. Pauli und bei noch zwei anderen heimschwachen Mannschaften, wie zum Beispiel Mainz und Bremen? Dann wäre es erklärbar, dann müsste man wiederum fragen, wieso schafft es dann Werder oder Wolfsburg nicht zumindest zu Hause gegen Heidenheim zu gewinnen. Das wäre dann auch ein Argument, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, klar. Aber ich meine, wenn man jetzt halt sagt, jede Mannschaft hat entweder 7 bzw. 8 Heim- und Auswärtsspiele, dann sollte es sich ja auch irgendwann mal ausgleichen.
Ja, aber im besten Fall über die ganze Saison. Also das heißt, in der Rückrunde könnte sich das einmal umdrehen. Und beziehungsweise, wir haben ja noch nicht die Rückrunde, sind ja noch 2 Hinrundenspiele.
Genau.
Der Restrunde sozusagen.
In der Restrunde. Aber darauf bin ich richtig gespannt und bin ich auch gespannt, was die Trainer sich so in der Winterpause ausdenken, ob sie vielleicht auch dann, weiß ich nicht, nochmal jemanden dazu holen, der sich zu Hause wohler fühlt oder ob sie jetzt dann auch was umdrehen, wie man anreist, was man vielleicht den Tag vorher macht oder ob man einfach nur normaler weiterarbeitet, dass man sagt, okay, wir müssen den Fokus auf die Defensive, auf die Offensive oder auf Sonstiges legen. Vielleicht passiert es ja auch in Bremen, dass jetzt auf dem Trainingsplatz ab und zu das Nebelhorn erklingt, damit die Spieler sich freuen, es zu hören und mehr daran arbeiten. Schauen wir mal. Aber das waren nur so 1-2 Sachen, die ich mal rausgesucht habe, aber dann habe ich gedacht, dann könnte man noch so allgemein drauf gucken. Großes Thema ist natürlich das Topspiel am Freitagabend und da ist jetzt ja auch schon wieder ein großer Aufschrei gekommen. Wir haben ja das Thema Schiedsrichter auch schon wieder gehabt an Weihnachten. Ne? Du weißt, worauf ich wahrscheinlich anspiele, ja. Was da jetzt für eine Ansetzung gekommen ist vom DFB.
Ja.
Was sind denn deine Gedanken dazu?
Ja, also wir haben jetzt so viel immer über Schiedsrichter gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wieder so groß machen will, aber wenn du es jetzt schon ansprichst, ich glaube...
Das heißt nicht, dass ich es groß machen will. Vielleicht will ich es ja auch erst recht klein machen, damit man nicht so viel darüber diskutiert. Aber das lasse ich jetzt noch offen, weil ich erst deine Antwort haben will.
Ja, es wird immer ein Thema sein, glaube ich, über das bei gewissen Personen und gewissen Clubs dann gesprochen wird. Und es gab jetzt ja auch, also wir haben mit Knut Kircher gesprochen, nicht konkret zu dem Thema, aber es gibt natürlich in der Schiedsrichterei auch genug Themen, mit denen sie sich immer befassen müssen. Und dann fragt man sich, müssen sie sich mit dem Thema auch befassen? Wie groß soll es sein und wie wichtig soll es sein und wie groß soll der Fokus dann auf dem sein, der das Spiel eigentlich nur leiten soll?
Ja, also ich finde es eigentlich so gesehen, Schiedsrichter machen Fehler, das ist normal. Und dass Schiedsrichter irgendwann an einen Ort kommen, wo sie Fehler gemacht haben, ist auch normal. Und ich finde es legitim, dass er da wieder angesetzt ist. Und man muss ja auch sagen, er hat ja nicht den Fehler alleine gemacht. Der Videoassistent hätte ihn ja auch damals beim Adeyemi nicht gegebenen Foul auch darauf aufmerksam machen können, dass er sich das bitte nochmal anzuschauen hat. Das ist ja nicht sein alleiniger Fehler gewesen. Er hat auch noch zwei Assistenten an der Seite gehabt und noch einen vierten Offiziellen. Deswegen finde ich immer, dass daraus jetzt was so Großes gemacht wird, von wegen, oh, das Topspiel wird jetzt wieder von Stegemann gepfiffen, finde ich ein bisschen ja, lächerlich. Er hat ja nicht die letzten fünf Spiele vom BVB verpfiffen. Da ging es ja auch.
Das ist ja auch, dass Sascha Stegemann pfeift nach langer Unterbrechung mal wieder und so. Das waren ja am Ende dann die Überschriften. So ein BVB-Spiel. Was danach passiert ist, wissen wir alle. Morddrohung und Co. gehört überhaupt nicht. Das ist unerklärlich, wie Menschen auf diese Idee kommen. Wir haben ja gesagt und Knut Kirch hat auch gesagt im Interview mit uns, er will natürlich nicht, dass ein Schiedsrichter oder die Schiedsrichter der Bundesliga am Ende über Meisterschaft oder nicht entscheiden. Da hast du zu Recht gesagt, naja, es gibt 34 Spieltage, selbst wenn ein, zwei Spieltage vorher was passiert. Wir reden immer noch über die Meisterschaft der Herzen und diesen vermeintlichen Rückpass da beim HSV gegen Bayern. Also am Ende wirst du immer auch über Schiedsrichterentscheidungen reden, aber du darfst es einfach auf diese Ebene darf niemals irgendeine Diskussion, irgendeinen Ärger abrutschen. Deswegen ist das natürlich für Sascha Stegemann bitter und trotzdem darf, wenn klar wir Medien das groß machen, ist es ein Thema. Alle Fans werden das eh im Kopf haben und werden jede Mühentscheidung, die vielleicht in die falsche Richtung Leverkusen läuft, natürlich anders bewerten, als wenn die Vorgeschichte unemotionaler gewesen wäre. Und trotzdem, am Ende ist es ein Schiedsrichter, der genau Assistenten hat, einen Videoschiedsrichter hat und am Ende spielen die anderen 11 auf jeder Seite eigentlich gegeneinander.
Ja, und es wäre schön, wenn man einen Schiedsrichter eigentlich gar nicht brauchen würde, weil dann können die Leute das auch alleine regeln, aber das kriegen sie ja nicht hin. Und dann noch jemand anderen dafür verantwortlich machen. Aber das wollte ich auch noch ausräumen.
Das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Probleme in der Schiedsrichterei gibt, weil da haben wir jetzt ja so oft drüber gesprochen. Videobeweis, was ist mit Challenges, Ausbildung und so weiter. Top-Leute im internationalen Fußball, da wollen wir überall hin und dann spielen natürlich Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen eine Rolle, aber immer diese Einzelgeschichten, auch mit Felix Zweier, Five Bellingham bei der EM, was wird da mit und so, Wahnsinnsdruck eben auf diesen Mann oder dieser Frau, die dann da pfeift, der hat eh genug Druck und der macht auch Fehler und der macht auch nicht alles richtig und da läuft im Hintergrund auch viel falsch. In gewissen Momenten und da kann vielleicht so eine Ansetzung eine Provokation sein oder ein bewusstes Mittel, um irgendwelche Dinge Aufmerksamkeit wegzulenken. Aber ich hoffe, es wird ein guter Restart am Freitagabend, ein gutes Spiel. Ich hoffe, die Thematik Schiedsrichter wird keine sein.
Das hoffe ich auch und so soll es ja auch sein. Aber das wollte ich gerne auch nochmal eingeworfen haben, weil mir das schon wieder zu viel Diskussion genau um dieses Thema gibt, nicht um die Schiedsrichter. Und damit...
Jetzt beenden wir das dann quasi.
Ja, genau, aber damit kann man dann ja auch auf den Spielplan gucken und sagen, hey, zum einen, die Schiedsrichter werden hoffentlich in den nächsten 2-3 Wochen kein Thema unseres Podcasts sein. Das greifen wir dann irgendwann anders wieder auf. Und wir sehen mal zu, ob die auswärts starken Mannschaften auch zu Hause irgendwelche Punkte holen nach der Winterpause, ob die Trainer und Verantwortlichen da mal ein Mittel gefunden haben. Und um das anzugucken, müssen wir ja auch noch irgendwelche Hottakes machen.
Aber willst du schon in die Hottakes einsteigen? Ich hatte nämlich ich hatte noch einen Gedanken, den will ich jetzt auch nicht zu sehr ausführen, aber ich hätte mich mal interessiert, wie die Statistik bei Union Berlin ist, weshalb man dort, ja, das ist ja das Einzige, was wir dann auf der Trainerbank neu sehen, ne?
Ja.
Dass wir Steffen Baumgart sehen, jetzt bei seinem dritten Herzensclub in 2 Jahren oder so.
Na, ich hatte auch erst so eine komische Theorie, ob Union Berlin in dem Moment, wo er beim HSV entlassen wurde, schon mit dem Gedanken gespielt hat, oh, den würden wir gerne mal zu uns holen.
Das und ist eine Theorie, die ich auch hatte.
Ja, und dann hat halt leider, haben die Ergebnisse von Union Berlin das nicht negiert und dann hat man die Lösung gewählt. Aber ich habe gedacht, ich lasse ihn mal noch ein paar Spieltage arbeiten, um das dann auszuwerten, ob das wirklich Sinn gemacht hat.
Das ist auch vollkommen okay, deswegen, also das war jetzt gar nicht so, warum reden wir nicht drüber, sondern ich hatte gedacht, könnte auch sein und verstehe auch, wieso vielleicht so früh noch nicht, aber wir wollen es als Fußball-Podcast vor dem Restart erwähnen. Bei Union Berlin sitzt Steffen Baumgart mal wieder in der Bundesliga auf der Bank, wahrscheinlich beim HSV hätte er das nie geschafft.
You never know.
Zumindest war es so der einfachere Weg, wieder zurückzukommen für ihn. Und genau, die Hintergründe kann ich gar nicht bewerten, viel zu weit weg. Aber dieser Gedanke, den du hattest, ich glaube, den haben einige, Union entlässt Svensson, klar, lief nicht, sieht jetzt aber nicht ganz katastrophal aus. Die waren eigentlich mit dem Weg ganz zufrieden, offenbar aber ja dann doch nicht so sehr. Und dann war auch mein Gedanke, okay, der HSV setzt Steffen Baumgart vor die Tür, der war frei. Dann schnappt man sich halt den Baumgart, wenn man ihn bekommen kann. So ein bisschen wie, man setzt halt Nagelsmann vor die Tür beim FC Bayern im März vor 2 Jahren, weil man denkt, der Tuchel ist gerade frei. Und bevor wir den nicht kriegen, warten wir lieber nicht ab. Also in Ansätzen roch es danach, aber vielleicht gab es auch rein sportliche Gründe und Steffen Baumgart war dann frei. Oder es war von ein bisschen alles. Ein bisschen romantisch ist es ja, dass Baumgart wieder zurück ist bei Union.
Du weißt auch nie, ob es nicht noch interne Differenzen gegeben hat, von denen man nichts weiß. Das kann sowohl von der Mannschaft als auch von irgendwelchen anderen Verantwortlichen sein. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder jemanden mit einem kurzen T-Shirt im Winter an der Seite stehen.
Mit Kappe.
Mit Käppchen auf, genau. Und okay. Schauen wir doch mal, was das bringt. Wolltest du da gleich deinen Hot-Take nehmen bei Union Berlin oder warum hast du es gleich nochmal reingeworfen hier?
Nee, ich dachte, das war so ein Thema, das mir nochmal so eingefallen ist, wo ich sagte, wenn wir jetzt noch kurz nach den auswärtsschwachen oder auswärtsstarken und heimschwachen Teams dann auf Dortmund und Leverkusen gucken, dachte ich, könnte man nochmal Union nehmen. Aber ist es ein Hot-Take, dass Union in Heidenheim gewinnt, wo Heidenheim so heimschwach ist? Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht unbedingt, aber sagen wir, wenn du sagst, wie deutlich sie gewinnen, könnte es ein Hot-Take werden.
Nein, Tim Kleindienst schießt Gladbach gegen Bayern zum Sieg.
Oh ja, das habe ich auch schon dran gedacht. Ich habe da auch schon mal reingeschaut. Ne? Gladbach ist ja die Mannschaft, die aktuell in der Bundesliga spielt, die beste Statistik gegen Bayern München hat.
Na also.
Also könnte was werden. Also Kleindienst schießt Bayern München zum Sieg, Gladbach gegen Bayern München zum Sieg.
Genau.
Das heißt, er schießt die Mehrzahl der Tore oder er schießt das einzige Tor oder er schießt einfach nur ein Tor bei einem Gladbacher Sieg.
Ja, er schießt ein Tor beim Gladbacher Sieg. Jetzt bist du genau, ne? Du führst übrigens 4-3, wollten wir nochmal aufklären. Also es stand 2-1 für mich und dann hast du gesagt, du willst unbedingt diesen Dreier-Erfolg da haben. Und
ja, war auch eine gute Idee.
Und hast gesagt, dass beide Fälle eintreten. Dortmund gewinnt auswärts und Mainz gewinnt gegen Frankfurt auswärts. Und schon hattest du den Dreier. Und dann steht's jetzt, weil ich auch recht hatte mit St. Pauli, steht's dann 4-3. Wir müssen nochmal nachrechnen. Ich hatte nämlich das Gefühl, es würde unentschieden stehen. Aber ich glaube dir jetzt einfach mal, weil wir haben es eben nochmal nachvollzogen zum Jahresstart, dass du jetzt auch 4-3 führst. Jetzt bin ich gespannt, ob du und mit was du ausbauen wollen würdest.
Mit was ich ausbauen wollen würde, ja. Das wird jetzt natürlich schwierig, aber ich glaube, dass der VfB Stuttgart den heimstarken FC Augsburg aus dem Stadion schießt.
Oho.
Und weil nämlich Demirovic auch ein bisschen Bock hat, vor den ehemaligen Heimfans zu treffen. Und deswegen glaube ich, dass der VfB Stuttgart in Augsburg mit 3 Toren, mindestens 3 Toren Unterschied gewinnt.
Oha, das ist ein Knaller. Ja gut, ist notiert. Ist notiert.
Gucken wir mal.
Und ich höre nochmal rein, ob du das wirklich führst. Das kann ja gar nicht sein.
Ja, guck doch mal nach. Wer weiß.
Aber ich glaube dir es schon. Ja, wir haben es eben nachvollzogen. Also in diesem Sinne.
Weiß. Also ich habe tatsächlich keine Excel-Liste geführt. Das war jetzt einfach so ein, noch ein, wie nennt man das, Erinnerung im Kopf.
Ja, wir werden zum Rückrundenstart, also wenn dann die Rückrunde wirklich beginnt, sicherlich nochmal ein klares Standing haben, wie es steht. Und dann, ja, wir haben ja auch eine englische Woche übrigens.
Richtig,
das heißt, haben wir auch noch. Wir hätten ja quasi gleich 2 Hot-Takes setzen können.
Wir wollen jetzt aber nicht übertreiben, aber wenn du möchtest, können wir das natürlich machen. Also wir sitzen jetzt noch hier, wir können uns den nächsten Spieltag aufrufen, aber mit dem habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Du kennst das doch. Eigentlich hat der Alltag erst am Montag, am 6. Januar gestartet. Vorher waren noch alle so richtig im Urlaub.
Du hast recht, aber wir gehen jetzt auf den letzten Spieltag und ich sage, dass
St. Pauli in Bochum gewinnt.
Nein, das wird zu einfach. Ich sage, Kiel schlägt Dortmund.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, aber das ist auch gut, dann bist du diesmal derjenige, der die Dortmunder ein bisschen basht, ja. Und den Hate kriegt, ja. Von den Hörern. Ich sage, dass Mainz mindestens ein Unentschieden in Leverkusen holt.
Okay.
Zählt das?
Ja, das zählt. Das zählt. Gut. Dann gucken wir auf den nächsten Spieltag und den übernächsten Spieltag auf den Dienstag, weil beide Dienstagsspiele sind.
Jetzt müssen wir echt eine Excel-Tabelle mit unseren Hot Takes machen. Ich habe ja nicht gedacht, dass wir erstens jetzt schon ein 4-3 haben und es dann auch noch um zwei weitere Punkte geht.
Das ist, glaube ich, ein Jahresstart, wie er sich gewaschen hat.
Ja, so gleich voll in die Pfütze. Ich freue mich. Ja, Roman, war sehr nett.
Wie immer.
Ich hoffe, dass es dann, ich meine, da gibt es ja auch richtig viel auszuwerten dann nächste Woche.
Oh. Da haben wir viel zu tun, ja.
Da haben wir viel zu tun. Ja, dann viel Spaß bei zwei Spieltagen, sowohl dir als auch mir, als auch allen anderen da draußen.
Genau so.
Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hören und dann gucken wir, was diverse Neuzugänge machen und auch die neuen Trainer und alle Mannschaften nach dem Weihnachtsurlaub.
So ist es.
Bis dahin.
Bis dahin, Almut. Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee. Der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.